Jünger lernen von ihrem Meister. Und so haben die Jünger Jesu von ihrem Rabbi gelernt. Und das Lernen damals ging ganz sicherlich nicht durch das Anhören von Vorträgen im Wesentlichen, sondern durch Mitleben und Miterleben. Sie haben erlebt, wie Jesus reagiert hat, wie er mit Menschen geredet hat, was ihm wichtig war, was ihm unwichtig war. So ging das Lernen von Jüngern im Wesentlichen. Aber sie hatten auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Von diesen Fragen ist nicht viel überliefert. Eine Frage schon. Die Jünger haben Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Und die Frage hat Jesus relativ ausführlich beantwortet. Ich hätte ja auch gerne ein paar Mal die Gelegenheiten schon gehabt, einfach Jesus persönlich zu fragen, du, wie meinst denn du das? Wie ist es denn Gutes? Wie kann ich es richtig machen? Aber so direkt ist halt nicht heute. Bevor ich jetzt in die Gedanken dieses Vaterunsers einsteige, nenne ich mal für die theologisch Interessierten von uns, es gibt zwei Worte im Vaterunser, wo es eine zweite Übersetzungsmöglichkeit für gibt, die ich interessant finde, die mir was sagt. Dein Reich komme. Mit dem Wort Reich, das fällt mir nicht so ganz einfach mit unserer deutschen Vergangenheit. Die zweite Übersetzungsmöglichkeit ist die Königsherrschaft Gottes. Deine Königsherrschaft komme. Und das gefällt mir gut, weil darin klar wird, dass es um die Frage geht, wer regiert. Wer regiert in dieser Welt? Also wir beten darum, dass Jesus, dass Gott Vater regiert. Dass die Königsherrschaft, deine Königsherrschaft komme. Das zweite Wort ist eine Übersetzungsmöglichkeit für täglich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das kann auch heißen nötig. Interessant. Unser nötiges Brot gib uns heute. Gemeint ist also das Brot, was für die tägliche Ernährung nötig ist. Gib uns das, was wir täglich nötig haben. Die Grundbedürfnisse unseres Lebens sind gemeint, nicht die Komfortbedürfnisse. Wenn ich jetzt das Vaterunser als Ganzes anschaue, dann hat es ganz offensichtlich drei Teile. Der große Teil am Anfang geht um Gottes Ehre, um sein Reich, um seine Königsherrschaft und um seinen Willen. Und das wiederholt sich am Ende, da wird das nochmal aufgenommen. Und wenn etwas am Ende groß ist, am Anfang groß ist und am Ende nochmal aufgenommen wird, kann man alleine daraus in der Regel schon schließen, das ist das Wichtigste. Dazwischen sind zwei Teile, ein großer und ein kleiner, eingeschlossen. Der große Teil dreht sich um unsere Schuld und um unsere Versuchung. Der kleine Teil ist eben dieser eine Satz, unser nötiges Brot gib uns heute. Jetzt habe ich mal die Worte nachgezählt. Das mit seiner Herrschaft, mit seinem Willen, am Anfang und am Ende, am Anfang 20 Worte, am Ende 14 Worte, zusammen 34. Das mit unserer Schuld und unserer Versuchung sind 23 Worte. Und das, was sich um mein Grundbedürfnis dreht, sind 6 Worte. 34, 23, 6. Das ist ein deutlicher Unterschied, zusammen 63 Worte. Nun könnte man daraus schließen, das eine ist das Große und Wichtige, das andere weniger. Das kann man aus Wortanzahl nicht alleine schließen, natürlich nicht. Es kann auch mal zwei Worte sein, die groß und wichtig sind und das Wesentliche darstellen. Aber aus dem Zusammenhang der Bergpredigt wird doch deutlich, worum es Jesus geht. Die Antwort Jesu, wie sollt ihr beten, ist ja etwas länger und das Vaterunser ist nur der Schluss davon. Der Satz, der vor dem Vaterunser steht, heißt so: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn die meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Gott weiß sowieso, was wir brauchen. Wir müssen da nicht viele Worte drum machen. Noch deutlicher ist die Sorget euch nicht Rede, die ja ebenfalls in der Bergpredigt steht. Jesus redet über die Sorgen, die Menschen haben, und macht ihnen nachdrücklich klar, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere werde ich hinzufügen. Alles andere wird euch zufallen. Folgt daraus, dass wir unwichtig sind? Sicherlich nicht. Daraus folgt, dass wir frei sind. Wir sind nicht unwichtig, sondern frei. Wir sind frei dafür, um für Gottes Reich, für seinen Willen zu beten, zuerst und vor allem. Weil für uns ist sowieso gesorgt. Wir sind garantiert nicht vergessen. Also ich kann sagen, Vater, ich glaube, Gott, ich glaube, dass du für mich sorgst. Wie soll ich nun beten für deinen Willen, dass der in dieser Welt geschieht? Wie soll ich nun beten, dass deine Königsherrschaft, dass deine Regierung in dieser Welt kommt? Wir sind nicht unwichtig, wir sind frei. Jetzt habe ich mal so in mein Herz hineingeschaut, in meine Erinnerung hineingeschaut und mich gefragt, wie beten wir denn? Wie bete ich denn, wenn ich alleine bin? Wie beten wir denn, wenn wir zusammen sind? Und da kann ich im Laufe der Jahrzehnte auf viel Erfahrung zurückschauen, weil ich bete gerne, ich halte das für ganz entscheidend. Ich sitze jeden Morgen da, ich treffe mich jede Woche zum Beten. Und ich merke, ich habe lange Zeit, wenn ich alleine da morgens saß, gebetet für mich, für meine Familie, für meine Freunde, meine Brüder, Schwestern, also für den engsten Umfeld, für meine Nähe und für meine Bedürfnisse. Und das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Je mehr ich das Vaterunser verstanden habe, desto mehr bin ich dabei und sage, ich bin ja sowieso gehört. Gott kennt mich ja. Ich will mich aufmachen und dafür beten, was er will in dieser Welt. Im Himmel und auf Erden. Also der ist ja ganz weit gespannt. Bis an die Enden der Welt. Ich merke auch, wenn wir zusammenkommen zum Beten, ist das ganz oft so, dass wir Gebetsanliegen sammeln und für uns beten. Das ist schon fast der Regelfall, so wie ich es erlebt habe. Jetzt kann natürlich jeder sagen, bei mir ist das anders. Aber ich sage mal, da, wo ich an verschiedensten Orten war, in verschiedenen Gemeinden, in verschiedenen Kreisen, in Hauskreisen, in der Gemeinde, in Gebetskreisen, überwiegend kenne ich es so, dass wir für unsere Anliegen beten. Was ja auf gar keinen Fall Das ist ja auf gar keinen Fall verkehrt. Das will ich auf jeden Fall weiter tun, denn das ist ja ein Teil der Liebe, dass wir füreinander nicht nur denken und helfen, sondern auch beten. Und Jesus redet auf keinen Fall von richtig und falsch. Das andere gibt es ja auch. Diese anderen Stellen, wo er sagt, bittet, so wird euch gegeben, wo er uns auffordert, dass wir füreinander beten. Er redet nicht von wichtig und falsch, aber er redet, dass es etwas Erstes und Größtes gibt. Und das sagt er so nachdrücklich, das ist ihm wirklich ein Anliegen. Es gibt etwas Erstes und Größtes. Und wenn das Erste und Größte gesetzt ist, dann wird vieles danach richtig. Denn er hält vieles danach seinen richtigen Platz und seine Ordnung. Und bevor ich jetzt an den Gedanken weitermache, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Rabbi-Geschichte. Die Rabbi-Geschichten kommen aus der Zeit, als es noch viele Rabbis in Europa gab. Und das sind oft Geschichten, die einen gewissen Witz in sich drin haben. Und da war ein armer Mann mit einer armen Familie. Zu dem kam ein Bote des Königs und ließ dem Mann mitteilen, der König hat beschlossen, du darfst dir etwas wünschen. Was du dir auch wünschst, der König wird es dir erfüllen. Du kannst in den nächsten Tagen in das Schloss kommen und deinen Wunsch mitteilen. Der Mann war baff erstaunt und als er so mit seiner Frau geredet hat, als sie so zusammensaßen, da haben sie sich erinnert, wie viel Gutes sie über diesen König gehört haben. Ihnen wurde berichtet, es ist ein König, der die Menschen in seinem Reich liebt und der große Trauer darum trägt und der darunter leidet, wie viel Unrecht in seinem Reich geschieht. Und dann haben sie sich gesagt, also wenn das wirklich so ist, dann wird das wahr sein. Dann dürfen wir uns wirklich etwas wünschen. Dann fallen wir nicht auf irgendetwas rein. Und haben sich dran gemacht und haben überlegt, was ist der beste Wunsch, den wir haben können. Sie haben an ihre Armut gedacht, haben gedacht, sollen wir uns Geld wünschen? Dann haben sie an ihren Sohn gedacht, der keine Arbeit hat. Und haben überlegt, ist das vielleicht mehr Zukunft, wenn wir eine gute Arbeit für unseren Sohn wünschen? Und sie haben hin und her erwogen, welches der nachhaltigste und wirklich beste Wunsch sein könnte. Und sie haben sich geeinigt. Und dann also ist der Mann losgezogen. Es hat 2 Tagesreisen gedauert. Er musste laufen, bis er am Schloss ankam. Und dann hat er gesagt, ich bin der und der. Ich wurde eingeladen, meinen Wunsch zu sagen. Das möchte ich Ihnen jetzt hier mitteilen. Und der Hofbeamte sagte, der König wünscht, dass du persönlich vor ihn kommst. Und ihm das persönlich sagst. Der Mann guckt sich an, wie er aussieht, und sagt, ich vor den König? Aber es geht nicht anders. Er kommt also in den Thronsaal, sieht mit großen Augen um sich, wie es dort aussieht, kommt vor den König, kann nur zu Boden schauen, und der König sagt, komm, schau zu mir und sag mir deinen Wunsch. Der Mann guckt dem König in die Augen und in dem Augenblick sieht er die große Liebe dieses Königs und das Leiden dieses Königs. Und er erinnert sich an all das, was erzählt wurde und merkt, das stimmt. Hier sitzt ein Leidender und Liebender vor mir. Und in dem Augenblick fängt es sich in seinem Kopf an zu drehen. Und er bringt nur noch den Satz heraus: König, ich wünsche mir, dass deine beste Idee für dein Reich, was die Schmerzen in deinem Reich am meisten lindert und das Unrecht am meisten bekämpft, dass diese Idee in Erfüllung geht. Und dann geht ein Lächeln über das Gesicht des Königs und er sagt: Ja, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Der Mann wird verabschiedet, macht sich auf den Heimweg. Und als er so seine zwei tagesreichen Reisen nach Hause läuft, da ist ihm klar: Womit komme ich jetzt zu Hause an? Ich habe nichts zu bieten. Das Gute, was wir uns ausgedacht haben, habe ich nicht vorgetragen. Und trotzdem ist ein Frieden in seinem Herz. Und er sagt sich: Es wird richtig sein. Ich komme gleich nochmal auf die Geschichte zurück. Ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt denn diese Differenz? Diese Differenz zwischen dem, was im Vater Unser uns als Größtes und Wichtigstes ans Herz gelegt wird, und der Praxis unseres Betens, wie sie oft auftaucht. In der langen Zeit, die ich hatte, wurden mir drei Gedanken dazu geschenkt. Das erste heißt Liebesmangel. Und das sage ich jetzt mal von mir. Ich habe lange Zeit gemerkt, dass meine Liebe nicht ausreicht für mehr, als an mich und an meine kleine Umgebung zu denken. Es waren Jahre, in denen mir das wehgetan hat. Aber es war so. Und ich konnte es Gott nur hinhalten. Ich konnte damit leben, dass es Menschen auf der Welt gibt, die hungern oder die im Krieg sind und mir es gut geht. Ich weiß nicht, ob das jemand teilen kann. Vielleicht gibt es noch jemand. Wir können vielleicht irgendwie damit leben, dass Menschen woanders abgeschossen werden, woanders nichts zu essen haben und uns geht's gut. Das wäre der erste Grund, ein Mangel an Liebe. Das zweite ist ein Vertrauensmangel. Der Gedanke, wir könnten doch zu kurz kommen, wenn wir nicht intensiv und immer wieder für uns beten. Früher gab es ja noch den Leistungsgedanken bei uns Christen. Wir müssen was leisten, damit Gott zu uns gut ist. Vielleicht ist ein kleiner Rest davon, wir müssen doch wenigstens Gebet leisten, damit es uns gut geht. Also diese Tatsache, dass Gott sagt, ich sorge für euch, ich sehe es euch sowieso, ihr werdet nicht zu kurz kommen, das ist eine so wirklich im Wortsinne unglaubliche Tatsache. Unglaublich. Und ich kann dazu empfehlen, das Rooted-Seminar von Jörg Albrecht anzuhören. Das war die Vorbereitung für den letzten Willow-Creek-Kongress, hat drei Teile und ist absolut hörenswert. Hört euch diese drei Teile an. In einem Teil, in dem letzten, da legt er den Psalm 23 aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und er sagt, Jörg Albrecht sagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der es uns noch nie so gut ging wie den Menschen vor uns. Und trotzdem leben wir oft mit dem Eindruck von Mangel. Er führt das näher aus, das will ich jetzt nicht ausdehnen. Rooted-Seminar, der Eindruck vom Mangel, Vertrauensmangel. Und das dritte fand ich sehr interessant. Das ist das Thema Mühe. Wenn wir für uns beten, ist mir doch unmittelbar klar, wie ich beten soll. Wenn mein Bruder oder meine Schwester sagt, ich bin krank, dann bete ich natürlich für Heilung. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Arbeit mehr, dann beten wir natürlich darum, dass jemand wieder eine gute Arbeit findet. Wenn mir jemand sagt, meine Tochter steht vor einer wichtigen Prüfung, dann beten wir dafür, dass diese Prüfung gut läuft. Da müssen wir nicht lange nachdenken, das ist doch völlig klar. Wie beten wir denn für das Reich Gottes? Für den Großen, für das große Umfeld? Da ist es oft überhaupt nicht klar. Da gibt es so viele verschiedene Ansichten. Ich sage mal nur das Allereinfachste, wenn mir jemand sagt, lasst uns für den Augapfel Gottes beten, für Israel, dann sage ich, ja, bin ich voll dafür. Aber dann lasst uns dafür beten, dass Netanjahu abtritt. Ha, und dann geht's los. Dann geht die Diskussion los. Dann sage ich, nee, dann sagt jemand, das sehe ich aber ganz anders. Dann sage ich, die rechten Minister müssen weg. Der Meinung sind aber nicht alle. Und so ist es in vielen Dingen, die wir beten für diese Welt. Es macht unglaublich Mühe, bevor wir uns überhaupt einig sind, wofür wir denn beten wollen. Es ist nicht so einfach. Es ist richtige Mühe. Und in dem Zusammenhang, und jetzt kommt der entscheidende Gedanke, der mir kam. Diese Mühe, die es macht, das ist genau die Mühe, die Gott ehrt. Das ist die Mühe, die Gott ehrt. Ich glaube, er möchte das, dass wir uns da hineinbegeben, dass wir diese Arbeit aufnehmen. Und in dem Sinne glaube ich, das Anfang des Vaterunsers ist mehr als eine Aufzählung. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist erstmal eine Aufzählung. Aber ich lese für mich darin, dein Name werde geheiligt, indem ich mir die Mühe mache, zu begreifen, wie dein Wille in dieser Welt geschieht. In dem. Also ich sage ja nur viele Sätze, aber diesen einen Gedanken, das würde mich freuen, wenn ihr den mit nach Hause nehmt. Die Mühe, die es macht, für Gottes Reich zu beten, das ist die Mühe, die ihn ehrt, die Jesus ehrt, die den Gott ehrt. So, jetzt die letzte Bemerkung zu der Geschichte. Die Geschichte hat mir gefallen, weil es eine Geschichte mit einem Wendepunkt ist. In dem Augenblick, der Mann hat einen anderen Wunsch vorgetragen, als den, über den sie lange nachgedacht hatten vorher. Das war die Wende in ihm. Und diese Wende ist nicht eingetreten dadurch, dass er ermahnt wurde. Dass irgendjemand gekommen ist und ihm gesagt hat, einen Vortrag gehalten hat. Die ist nicht gekommen durch das Anhören einer Rede oder durch das Anhören einer Predigt, sondern die ist in dem Augenblick entstanden, als der Mann in die Augen des Königs gesehen hat. Als er die Augen des Königs gesehen hat mit Liebe und Leid. Und das finde ich, darum fasziniert mich, darum gefällt mir diese Geschichte. Weil ich glaube, dass unsere Reden, die wir uns anhören, unsere Predigten, die wir uns anhören, da bin ich skeptisch geworden, ob die viel was ändern. Ich glaube, Änderung kann eintreten, wenn ich Gott in die Augen schaue. Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, da werden wir verwandelt. Da kann der Blick von mir weggehen. Letzter Gedanke. Die Jünger haben Jesus gebeten, lehre uns beten. Nun wäre es ja doch eine interessante Frage, mal zu betrachten, was haben sie denn daraus gemacht? Was ist denn daraus geworden aus dieser Bitte? Jesus hat ihnen erklärt, wie beten geht. Nun ist leider wenig darüber berichtet, wie die Jünger gebetet haben, aber etwas schon. In der Apostelgeschichte 4, also nachdem Jesus nun nicht mehr unter ihnen war, da ist berichtet, dass Petrus und Johannes das Werk Jesu fortsetzen, also ihn verkünden, zu den Menschen hingehen in ihrer Umgebung und lehren und verkünden, Jesus ist der Retter, er ist unser Heiland. Und genauso wie Jesus sich damit unbeliebt gemacht hat, machen sich Petrus und Johannes genauso unbeliebt. Kaum anders zu erwarten. Also die Priester, die geistlichen Leiter des Volkes ärgern sich über diese Verkündigung, die nicht aufhört, obwohl sie Jesus losgeworden sind, und nehmen Petrus und Johannes gefangen und sagen ihnen eindrücklich, hört auf damit. Und es gibt genau einen Grund, warum sie sie wieder freilassen, weil Petrus und Johannes beim Volk beliebt waren. Eine große Heilung ist auch geschehen in diesem Zusammenhang. Also das, was Jesus hier auch behütet hat, eine ganze Weile lang, dass er beliebt war bei den Menschen. Und dann kommen die beiden also wieder in ihren Kreis zurück zu den anderen Aposteln und berichten davon. Und dann beten die Apostel gemeinsam. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir die Apostel wären, für was würden wir beten? Mit ziemlicher Sicherheit würden wir dafür beten, dass Petrus und Johannes behütet bleiben, dass ihnen nichts Böses geschieht oder dass uns allen Aposteln nichts Böses geschieht. Das ist nicht berichtet. Ist vielleicht trotzdem geschehen. Davon, dass etwas nicht berichtet ist, kann man nicht folgern, dass es nicht geschehen ist. Aber es ist etwas berichtet über das Beten der Jünger. Apostelgeschichte 4. Also sie waren wieder zusammen. Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie beteten dafür, dass sie die Botschaft weiterhin unbekümmert verkünden. Beachtlich. Wenn jemand Lust hat, ich hätte Lust, eine Gebetsgruppe für Beten für andere zu versuchen. Wenn jemand Lust dazu hat, mitzumachen, der kann mich ja ansprechen. Amen.